über 200 Jahre Braugeschichte, die größte Privatbrauerei Deutschlands und regelmäßig in den Rankings der beliebtesten Biermarken auf dem ersten Platz. Das ist die Krombacher Brauerei, eine der Big Player im Bier- und Brauerei-Business und durch Werbeslogans wie Krombacher eine Perle der Natur oder die Regenwald-Rettungsaktion, bei der pro Kasten Bier ein Quadratmeter Regenwald gesichert werden, auch ein Vorreiter im Marken- und Nachhaltigkeitsmanagement. Aber die Konkurrenz auf dem deutschen Biermarkt ist groß und durch Corona und den damit einhergehenden Beschränkungen für die Gastronomie hat die Branche enorme Einbußen zu verzeichnen. Peter Lemm, Leiter der Unternehmenskommunikation der Krombacher Gruppe, wird uns heute einen spannenden Einblick ins Unternehmen geben, in die aktuelle Situation und in seine Kommunikationsaktivitäten. Herzlich willkommen, Peter Lemm. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Und natürlich mit dabei ist auch wieder mein Co-Host Martin Maßmann. Hallo Martin.
Hi Janina und hallo Herr Lemm.
Hallo Herr Maßmann.
Herr Lemm, Sie haben Politikgeschichte und Literatur studiert und sind direkt danach ins Volontariat gegangen bei der BLR Dienstleistungsgesellschaft. BLR, für die, die es nicht kennen, das ist die Abkürzung für Bayerische Lokalradioprogramme. Und Sie haben dort, wie gesagt, im Volontariat gestartet, sind dann aber auch ziemlich schnell die Karriereleiter raufgeklettert. Sie wurden dann Chef vom Dienst, dann stellvertretender Redaktionsleiter. Und dann haben Sie aber innerhalb des Unternehmens auch nochmal den Bereich gewechselt und sind in den Vertriebsbereich gegangen als Sales Marketing Manager und wurden auch kurze Zeit später Head of Sales und Marketing. Wie kam es dazu, dass Sie, es ist ja schon eine ungewöhnliche Entwicklung, dass man innerhalb eines Unternehmens von der journalistischen Tätigkeit dann in den Vertriebs- und Marketingbereich wechselt?
Ja, da hat sich relativ kurzfristig einfach eine Chance ergeben. Ich bin mehr oder weniger gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Musste dann erstmal natürlich kurz überlegen, weil wie Sie richtigerweise sagen, ist das schon ein bisschen anderer Bereich als das, was ich vorher als hauptsächlich journalistische Tätigkeit getan habe. Einfach eine Veränderung dann war, aber ich war neugierig, ich habe es angenommen. Es hat gut funktioniert, es hat ja im weiteren Sinne auch mit dem Thema Kommunikation zu tun. Wir haben damals eben auch PR-Produktionen im Hörfunkbereich übernommen, gemacht, umgesetzt und gestaltet. Und das war eigentlich mehr oder weniger mein erster Einstieg, erste Berührung mit dem Thema PR dann auch.
Hat Sie diese Neugier, von der Sie gerade gesprochen haben, dann auch zu McDonald's geführt? Ich glaube, nach 7 Jahren sind Sie dann gewechselt, zunächst als Department Head Corporate Affairs und später auch als stellvertretender Unternehmenssprecher. Also doch wieder so ein bisschen der Fokus zurück zu PR und Kommunikation. Was hat Sie an diesem Job gereizt und was sind so die größten Unterschiede vielleicht gewesen zu Ihrer vorherigen Position?
Also es war eine ganz neue, ganz andere Welt, muss man ehrlicherweise sagen. Was mich gereizt hat, ist die große Marke und die große Herausforderung. Also das Unternehmen kennt fast jeder auf der Welt. Es gibt, glaube ich, so Studien, dass das Goldene M bekannter ist als der Papst auf der Welt. Und dementsprechend, wie gesagt, war dann auch die Herausforderung und der habe ich mich gern gestellt. Also hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ist natürlich ein Thema, wo man sich erstmal reinfinden muss, weil es schon komplex ist und im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe, dann doch noch mal andere Gesichtspunkte eben hatte. Also das war dann der komplette Schwenk quasi in die PR oder in die Unternehmenskommunikation auf die andere Seite des Schreibtisches, wie es so schön heißt. Aber super spannend und wenn Sie ein Angebot von so einer großen Marke kriegen, da aktiv werden zu können und die Kommunikation mit bearbeiten zu können, dann habe ich da nicht lange überlegen müssen, ob ich das machen will.
Der Lebensmittelbranche sind Sie dann treu geblieben. Sie sind dann zur Krombacher Gruppe gewechselt, dort jetzt auch seit knapp 3 Jahren Leiter der Unternehmenskommunikation. Krombacher Gruppe deshalb. Krombacher hat natürlich nicht nur das Bier, sondern die Gruppe an sich hat auch viele weitere spannende Getränkemarken, wie zum Beispiel Schweppes, Vitamalz, Orangina, Dr. Pepper, Vösslauer und noch einige andere. Sie haben es eben schon gesagt, McDonald's hat Sie als großer Name gereizt. Die Branche an sich fanden Sie auch sehr spannend. Sie sind ja jetzt dieser Branche treu geblieben. Haben Sie da für sich so ein bisschen irgendwie ein Faible entdeckt und gesagt, die Branche, die Lebensmittelbranche hat Sie gepackt oder war das dann wiederum einfach auch Zufall, dass Sie zu Krombacher gegangen sind?
Ja, Zufall war es nicht. Ich muss offen sagen, ich bin da gefragt worden, angesprochen worden. Und ich glaube, wenn man einmal in dem Bereich, der nennt sich ja FMCG, also Konsumgüter, mal drin ist, dann glaube ich, ist das was, in dem man sich auskennt. Und dann wird man dann auch für andere Marken oder Arbeitgeber interessant. Und klar ist Lebensmittel etwas, was mich interessiert, einfach weil es ein Alltagsgegenstand ist auch oder ein Alltagsgut, Alltagsprodukt, mit dem sich jeder identifizieren kann. Also das hat sich so ein bisschen durchgezogen, glaube ich. dass dann auch wieder Marken ins Spiel kamen, die zum einen fast jeder kennt, die groß sind, die stark sind, wo man in normalen Zeiten, wenn keine Pandemie ist und auf eine Veranstaltung, eine Fete, eine Party kommt, natürlich sofort Gesprächsgrundlage hat, wenn man sagt, wo man arbeitet. Das ist quasi allen Marken, für die ich tätig sein durfte, eigentlich gleich. Und das ist natürlich spannend. Und weiß nicht, wenn man mein 16-jähriges Ich gefragt hätte oder dem gesagt hätte, du machst später mal Radio, Burger und Bier, ich glaube, da hätte ich natürlich sofort unterschrieben.
Gar nicht so schlecht.
Passt.
Ein Fakt über Krombacher war mir nicht bekannt vor der Recherche. Das Familienunternehmen gibt es bereits seit 1803, das heißt seit über 200 Jahren. Das war mir nicht bekannt, weil es auch meines Erachtens gar nicht so krass nach außen getragen wird. Welche Rolle spielt denn diese lange Geschichte, diese Tradition eines Familienunternehmens überhaupt in dem Unternehmen und vielleicht auch in der Kommunikation?
Ja, Sie haben das ja schon angesprochen. Was uns wahnsinnig wichtig ist und was wir natürlich auch immer entsprechend auch kommunizieren, ist das Thema, dass wir nach wie vor familiengeführt sind, inhabergeführt sind, die Inhaberfamilie auch wahnsinnig aktiv bei uns ist, auch in der Geschäftsführung sehr, sehr aktiv ist und dass mehrere Generationen über die Brauerei schon geführt und gelenkt wurden. Und dass vielleicht ein Beispiel, auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus auch schon viele lange Jahre dabei sind, ganze Generationen auch an Arbeitnehmern bei uns im Haus tätig sind und wir auch in unserer Region, ich weiß nicht, ob das all den Zuhörern so bekannt ist, wo Krombach überhaupt liegt. Das ist im Siegerland, 80 Kilometer östlich von Köln, kurz vor Siegen, dass Krombacher vor Ort natürlich ein Arbeitgeber ist, der eine große Strahlkraft auch hat und viele Menschen dann sich auch mit dem Unternehmen identifizieren können. Und diese Kombination aus, ich sag mal, Tradition, Langlebigkeit und fester Verwurzelung in der Region sind wahnsinnig wichtig für uns in der Kommunikation und vor allen Dingen in der Kommunikation vor Ort in unserer Heimatregion.
Deutschland ist ganz klar eine Biernation. Ich glaube, es gibt wenige Länder, wo Bier in der Getränkeindustrie einfach so eine Bedeutung spielen und auch also so eine historische Bedeutung spielen. Krombacher ist hier jetzt schon seit ganz langer Zeit die Biermarke Nummer 1. Das ist zum einen natürlich sehr positiv, darauf kann man aufbauen. Damit zeigt es auch, dass man einfach ein sehr hohes Vertrauen auch bei seinem Kunden hat. Auf der anderen Seite löst das mit Sicherheit auch einen immensen Druck auf einen als Unternehmen aus, weil man natürlich, wenn man erstmal so eine Position erreicht hat, möchte man die natürlich auch auf gar keinen Fall abgeben. Wie gehen Sie mit diesem Erfolg um? Also sowohl vielleicht im Positiven als auch im Negativen?
Also auch da wieder vielleicht so ein bisschen der Bezug auf das Familienunternehmen. In einem Familienunternehmen, zumindest in unserem ist es so, aber aus anderen Familienunternehmen kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt ähnlich ist, wird nicht kurzfristig gedacht, sondern eigentlich immer mittel- bis langfristig. Also man denkt in Generationen, im Idealfall übergibt man dann auch irgendwann an die nächste Generation weiter. Und so sind dann auch, ich sag mal, strategische Leitplanken dann entsprechend gebaut. Und wir haben uns den Weg zu der Position, die wir jetzt haben, über viele, viele Jahre wirklich konsequent erarbeitet, aber ohne, ich nenne es jetzt mal Zeitdruck, also wirklich mit klaren Strategien, mit klaren Botschaften, mit wirklich tollen Produkten. Und wenn man dann erstmal diese Position hat, ist richtigerweise, wie Sie sagen, wahnsinnig schwierig, diese Position auch zu verteidigen. Nur damit man sich das mal so grob vorstellen kann, in Deutschland gibt es rund 1500 Brauereien, eine der höchsten Brauereiendichte der Welt, die wir tatsächlich in Deutschland haben. Also der Wettbewerb ist stark und intensiv. Deutschland ist eine Biernation, aber der Pro-Kopf-Verbrauch an Bier, zumindest an alkoholhaltigem Bier, geht auch die letzten Jahre stetig zurück. Das ist natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen. Und da gilt es dann, Lösungen zu finden. Und vielleicht eine Sache noch, Bier ist auch ein wahnsinnig emotionales Thema einfach. Also es ist auch da wieder die gute alte Zeit. Bier auf einer Party ist immer Gesprächsthema. Was gibt's denn? Was hast du denn? Das ist, mag ich lieber als das. Und das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen. Und da steht dann entsprechender Wettbewerb auch, ja.
Sie haben es gerade schon so schön gesagt. Bier ist eigentlich immer ein gutes Gesprächsthema. Und nicht ganz selten war es ja in den letzten Jahren das Gesprächsthema Craft Beer. Ich bin dem auch zumindest für eine kurze Zeit so ein bisschen verfallen. Man testet sich ein bisschen durch, probiert neue Sorten und Geschmäcker aus und ehrlicherweise schmeckt auch nicht jedes Bier. Wie haben Sie denn diese Entwicklung Craft Beer und diesen Hype in den letzten Jahren erlebt als eher traditionelle Marke und war dieser Hype oder ist dieser Hype für Krombacher auch so eine Art Konkurrenz oder zumindest Entwicklungsdruck?
Eigentlich bräuchten wir jetzt irgendwie 1-2 Stunden Zeit, dann würde ich jetzt ein Referat und einen Monolog halten über das Thema Craft Beer und den Ursprung. Ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht ganz kurz, laut der amerikanischen Definition von Craft Beer ist Krombacher eine Craft Beer Brauerei. Warum? Weil wir Inhaber geführt sind. Das ist ein elementarer Bestandteil der amerikanischen Definition von Craft Beer und weil wir unter einer gewissen Ausstoßmenge im Jahr liegen. So, das sind eigentlich die zwei Definitionen, die die Amerikaner verwenden fürs Thema Craft Beer. Ganz einfach daher rührt das, dass die Amerikaner quasi mit ihren 1-2 ganz großen Marken natürlich schon sehr marktbeherrschend sind und da die Vielfalt eben nicht gegeben war. Deswegen ist auch dieser Craft Beer Trend in den USA entstanden, weil die Vielfalt eben nicht ganz so groß war wie bei uns. Bei uns ist die Vielfalt aber eben schon seit ganz langer Zeit relativ groß. Und den Hype, den Sie beschreiben, der ist, wenn man ganz ehrlich ist, ist das hauptsächlich ein medialer Hype. Also die Berichterstattung über Craft Beer war in den letzten Jahren sehr, sehr stark. Aber wenn man sich mal den Absatz oder den Ausstoß anguckt am Gesamtbiermarkt in Deutschland, dann liegt der bei 1% oder drunter. Also das ist eine Nische, muss man ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz hat Craft Beer auch für die gesamte Branche sehr, sehr viel getan, weil die Wahrnehmung eine andere ist. Es ist nochmal deutlicher geworden, dass es eben eine große Vielfalt auch im Bierbereich gibt, dass man sich eben auch bei Bier wirklich wunderbar durchprobieren kann, dass Bier auch eine wunderbare Begleitung ist für ein wunderbares Essen. Da muss es nicht immer der Wein sein, sondern da kann es auch wirklich mal ein Bier, ein Pilz oder was auch immer oder auch ein Craft Beer gerne sein. Es passt wunderbar. Food Pairing ist ein großes Thema eben auch mit Bier. Und auch durch Craft Beer wurde die Wertschätzung für das Naturprodukt Bier, glaube ich, bei uns auch nochmal gesteigert. Und das ist etwas, wovon wir natürlich alle in unserer Branche profitieren.
Sie hatten es schon kurz erwähnt, dass zumindest die alkoholhaltigen Biere rückläufig sind oder der Trend rückläufig ist, dass tendenziell weniger Bier in den letzten Jahren peu à peu getrunken wurde in Deutschland. Ihr geschäftsführender Gesellschafter und Mitinhaber des Unternehmens Bernhard Schadeberg hatte vor einiger Zeit, 2016, gesagt, dass in Afrika mehr als 1 Milliarde Menschen leben, von denen ca. 15% Bier trinken und dass eine Prognose besteht, dass diese Zahl auf 2 Milliarden Menschen steigen wird, also dass dann ca. 30% in Afrika im Jahr 2035 Bier trinken werden. Wenn man sich solche Prognosen anschaut und dann sieht, dass es in Deutschland eher rückläufig ist, welche Rolle spielen internationale Märkte für Sie, beziehungsweise wie gehen Sie daran, wie positionieren Sie sich da, in welchen Märkten sind Sie überhaupt präsent?
Dazu muss man vielleicht wissen, der globale Biermarkt funktioniert nochmal ganz anders als der nationale in Deutschland. Auf dem globalen Biermarkt haben Sie 3, 4, 5 wirklich ganz große Player, die da sehr, sehr präsent sind. Und wenn man sich anschaut, wo diese Player ihren Ursprung haben oder wo die heute auch noch ihre Hauptsitze haben, zum Beispiel Belgien, Dänemark, Niederlande, dann wird auch sehr schnell klar, warum die global so stark sind. Nämlich, weil wenn man wachsen wollte in dem eigenen Land, die Verwenderschaft allein von der Anzahl her relativ begrenzt gewesen ist und man eigentlich sehr schnell schon in den Export gehen musste und die Märkte weltweit in Angriff nehmen musste, um entsprechend wachsen zu können. Das war bei uns in Deutschland anders. Dann kam die Wiedervereinigung noch. Also wir haben quasi fast ein ganzes Land mit dazugenommen, was sie auch nochmal entsprechend bespielen konnten, sodass quasi sich eigentlich unsere gesamte Branche bei uns in Deutschland sehr stark auf den Heimatmarkt konzentriert hat. Nichtsdestotrotz gehen auch wir intensiv in die Bearbeitung der ausländischen Märkte. Da hilft uns vielleicht auch wieder das, was Sie am Anfang angesprochen haben, nämlich, dass wir the number one German beer brand sind. Das ist was im Ausland verstanden wird. Und wenn man eine Biernation ist, hilft das natürlich den Kollegen bei uns im Export auch in der Kommunikation. Aber das sind zarte Pflänzchen, die wir da hegen. Und die Kollegen vom Export sind immer ganz stolz drauf, dass wir auch in ganz exotischen Orten wirklich erfolgreich unterwegs sind. Also wir sind beispielsweise in Neuseeland die beliebteste deutsche Biermarke, in Südkorea. Also das sind spannende Märkte. Aber natürlich sind wir hauptsächlich dort vertreten, muss man ganz ehrlich sagen, wo auch deutsche Urlauber zu finden sind. Also das sind eigentlich so unsere Kernregionen im Export, wenn denn Urlaub möglich ist. Also Italien, Spanien sind klassische Märkte von uns, die wir bespielen. Russland, China ist natürlich wahnsinnig spannend. In den USA, in Chicago sind wir beispielsweise sehr, sehr stark vertreten. Also es gibt schon einige Bereiche, die wir auch bespielen, aber nach wie vor ist für uns natürlich das Wichtigste der Heimatmarkt.
Spielt diese Marke Deutschland als Qualitätssiegel für Sie da auch eine große Rolle im Ausland? Also ich war selber auch Pressesprecherin bei Balsen, also auch Lebensmittelindustrie, auch international tätig. Und da war es vor allem in Asien so, dass die ungemein darauf abgefahren sind. Da wurde das wirklich auch in der gesamten Kommunikationsstrategie auch in den Vordergrund gestellt, dass es aus Deutschland kommt, weil gerade bei Lebensmitteln, gerade die Asiaten sind ja grundsätzlich auch sehr kritisch. Bei Lebensmitteln kann man viel falsch machen. Man verbindet aber mit Europa und insbesondere mit Deutschland immer so dies, okay, wenn das aus dem Land kommt, dann ist das sauber, dann ist das gut, dann tue ich mir etwas Gutes, wenn ich solche Produkte zu mir nehme. Ist das beim Bier auch so?
Das ist natürlich ein Punkt, der relevant ist. Ich sag mal so, die in Asien, also zumindest von den Kollegen aus China kenne ich das oder aus den Erzählungen, ist aber auch das Thema Kopie von Marken spielt da eine große Rolle. Also wenn Sie in China durch den Supermarkt laufen, gibt es da Biersorten und Biermarken, die alle deutsch klingen, die aber in Deutschland kein Mensch kennt, weil die gibt es in Deutschland nicht. Ne? Also da werden dann auch Produkte gern mal als deutsches Bier verkauft, wo wir hier in Deutschland sagen würden, noch nie von gehört. Das ist natürlich ein relevantes Thema. Aber natürlich ist die und die englischen Kollegen sehen es mir nach, wenn ich den englischen Begriff jetzt mal verwende, die Heritage, die Herkunft ist natürlich im Export, spielt natürlich eine große Rolle. Aber Bier ist halt ein internationales Thema. Also sie finden lokal auch eigentlich fast in jedem Land wirklich starke Spieler und starke Marken, wo sie dann entsprechend dann auch nochmal Aspekte anbringen müssen. Aber das, was Sie angesprochen haben, beispielsweise das deutsche Reinheitsgebot, ist schon ein Qualitätssiegel, mit dem man im Ausland absolut punkten kann, ja.
Wir haben noch ein anderes schönes Zitat von Ihrem geschäftsführenden Gesellschafter und Mitinhaber Bernhard Schadeberg gefunden aus dem Jahre 2008 in unserer Recherche. Also sind ein bisschen zurückgegangen. Er hat damals schon gesagt, und ich zitiere, der alkoholfreie Markt ist der einzige Bereich, der langfristig wächst. Jetzt springen wir mal 13 Jahre in die Zukunft. An den heutigen Tag hat er Recht behalten und welchen Stellenwert nimmt der alkoholfreie Markt für Sie tatsächlich heute ein?
Also das mag er jetzt nicht so, wenn ich jetzt meinen Chef als Visionär bezeichnen würde oder den Inhaber unserer Brauerei, aber es hat sich tatsächlich so erwiesen dann auch. Und es ist nach wie vor ein Thema auch, was relevant ist und was erstmal auch in der Pandemie im vergangenen Jahr, muss man ganz ehrlich sagen, nochmal deutlich an Relevanz gewonnen hat. Also das Thema alkoholfreie Getränke ist ein absolutes Wachstumsfeld, in dem wir uns ja auch glücklicherweise schon seit einiger Zeit bewegen. Sie haben ja vorhin das Gruppenthema angesprochen, also so Marken wie Schweppes, Dr. Pepper, Orange, China, die uns nicht gehören, aber wo wir zumindest die Marken- und Vertriebsrechte in Deutschland und Österreich haben, die haben sich wirklich ganz, ganz toll entwickelt und sind nach wie vor große Wachstumsfelder. Wenn Sie jetzt bei uns den Gesamtausstoß unserer Gruppe anschauen, ist der heute schon über einem Drittel alkoholfrei und das Ziel ist tatsächlich mittelfristig das auch auf bis zu 50% zu steigern. Und wenn Sie sich auch da wieder angucken, wo wir herkommen, bis 1999 sind wir eine reine Pilzbrauerei gewesen. Es gab genau ein Produkt, das Krombacher Pilz, alkoholhaltig. Und wenn man jetzt 22 Jahre weiterschaut, ist die Produktvielfalt bei uns so immens. Aber wenn Sie auch bei uns einen Mitarbeiter beispielsweise aus dem Haus vor 10, 15 Jahren gefragt hätten oder gesagt hätten, wir sind jetzt zu einem Drittel alkoholfrei und irgendwann wollen wir 50% sein, der hätte gelacht, hätte sich umgedreht und wäre gegangen. Ne? Also das ist eine Entwicklung, die wir genommen haben, die strategisch visionär war, die richtig ist nach wie vor. Und wir befinden uns nach wie vor in so einem Transformationsprozess von einer klassischen traditionellen Brauerei hin zu einem Getränkeanbieter.
Vielfalt in dem Produktangebot bedeutet ja auch immer, dass man Risiko auf mehrere Schultern verteilen kann. Sie haben es gerade schon gesagt, 30% Ihres Umsatzes ist schon alkoholfrei. Wenn man sich jetzt die letzten 12 Monate anschaut, da hat gerade die Bierbranche auch immer sehr traurige Schlagzeilen gemacht, weil es so schön hieß, dass zigtausende Liter Bier zum Teil weggegossen werden mussten, weil einfach der Absatz in der Gastronomie nicht da war, weil es keine Feste gab, keine Fußballspiele, zumindest keine, wo Publikum und deshalb Bierkonsum erlaubt war. Wie ist es Ihnen in den letzten Monaten ergangen? War das für Sie jetzt eigentlich ein Glücksgriff, dass Sie doch schon einen relativ großen Anteil an nicht alkoholischen Getränken haben, sodass man sagen kann, das ist vielleicht etwas, das hat es auch ein bisschen abgefedert, den Verlust, den andere Brauereien hinnehmen mussten, die halt nicht diese Vielfalt in ihren Produkten haben?
Glück ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Also man hat sich ja strategisch schon festgelegt, den Weg gehen zu wollen. Das hat sich in so einer Zeit ausgezahlt, dass dann eine Pandemie kommt und sich das dann doppelt als sinnvoll erweist, diesen Weg gegangen zu sein. Ist natürlich was, da würde ich ungern irgendwie von Glück sprechen wollen. Aber es war in jedem Fall richtig, das zu tun. Wie geht's uns? Uns geht's wie vielen anderen Brauereien auch. Sie haben es beschrieben, keine Gastronomie, keine Feste, keine Events, keine Veranstaltungen. Export war im letzten Jahr auch wahnsinnig eingeschränkt. Also das sind mehrere Absatzkanäle, die auf einmal komplett dicht waren oder ganz, ganz stark verengt waren. Und das Plus, was man dann über den Verkauf im Handel oder im Getränkemarkt erzielen konnte, konnte bei weitem das dann auch nicht ausgleichen. Ist aber in der Tat so, dass wir mit einem relativ dicken blauen Auge bisher durch die Pandemie kommen, eben dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind. Also das erweist sich jetzt wirklich als glückliche Fügung, sage ich mal. Dazu kommt auch noch, dass unser Anteil am Gastronomiegeschäft nicht ganz so hoch ist wie der von anderen Brauereien vielleicht zum Vergleich. Also wenn man eine kleinere Brauerei nimmt, die eine angeschlossene Gasthaus oder Gasthof hat, wo sie dann quasi ihr Produkt dann auch verkauft, da ist ja dann der komplette Absatzkanal abgebrochen. Also es gibt Brauereien, die bis zu 80% ihrer Produkte über die Gastronomie verkaufen. Also das ist für die Kolleginnen und Kollegen natürlich wahnsinnig schwer. Ne? Also da haben wir mit unserem breiten Portfolio schon, wie soll ich sagen, so vorgearbeitet, dass wir mit einem einigermaßen dicken blauen Auge bisher durch die Pandemie kommen. Ja.
Gab es auch von Ihrer Seite Unterstützung, zum Beispiel für lokale Gastronomie, für genau diese Branche, die jetzt so ein bisschen in den Taifun geraten ist? Gab es Maßnahmen, irgendwelche Stiftungen, Engagements in diesem Bereich?
Also in dem Bereich explizit haben wir zum Beispiel eine Initiative mit anderen Partnern ins Leben gerufen und unterstützt, die nennt sich Support Your Local Bar. Das haben wir auf der Marke Schweppes gemacht, wo wir quasi eine Crowdfunding-Plattform aufgebaut haben, da ein bisschen IT- und Digital-Support gegeben haben und auch einen Grundstock mit reingegeben haben, so dass man zumindest die Bar- und auch Clubszene mit unterstützen kann, weil es gibt in der ganzen Gastronomie verschiedene Bereiche. Die Tagesgastronomie, sage ich mal, ist ja die zumindest in Anführungszeichen im Sommer ein bisschen Umsatz machen konnte. Aber wenn Sie sich jetzt die Nachtgastronomie angucken, die ist quasi seit März letzten Jahres, die ist seit einem Jahr jetzt geschlossen. Da ist überhaupt kein Euro Umsatz machbar gewesen. Und da war es uns auch ein besonderes Anliegen, und weil da die Marke Schweppes natürlich entsprechend auch vertreten ist, da aktiv zu werden, aber auch natürlich mit allen anderen gastronomischen Partnern sind wir regelmäßig im Austausch und versuchen da individuell entsprechend immer Maßnahmen oder Unterstützung zu finden. Wir haben uns darüber hinaus aber natürlich in der Corona-Phase auch vor allen Dingen gesellschaftlich engagiert. Das ging von, wenn man erinnert sich zurück, von Ethanolspende, weil Desinfektionsmittel rar waren zu Beginn der Pandemie, an Krankenhäuser. Unsere Inhaberfamilie hat großzügige Spende von 1 Million an den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes getätigt. Also unsere Unterstützung war da schon vielfältig, vor allen Dingen eben für die es am nötigsten haben und die auch am schwersten betroffen waren und nach wie vor sind.
Wobei man ja auch dazu sagen muss, dass Sie als Krombacher Gruppe schon seit vielen, vielen Jahren in diesem ganzen Bereich Nachhaltigkeit, wozu ja auch mittlerweile viel so gesellschaftliches Engagement, also gar nicht nur der Umweltaspekt gehört, sehr, sehr aktiv sind. Am Anfang hatte ich schon gesagt, mit der Regenwaldaktion, das ist so das Bekannteste, was einem als erstes einfällt, was nächstes Jahr, glaube ich, auch 20-jähriges Jubiläum feiert. Sie sind da ja extrem fortschrittlich, was es Ihnen vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht hat, so schnell sich auf die aktuelle Situation oder sich in die aktuelle Situation einzufinden und dementsprechend auch zu sagen, hier engagieren wir uns. Ich denke, da gibt es viele Unternehmen, die irgendwie erstmal gar nicht wussten, wie ihnen geschieht und selber erstmal gucken mussten und noch gar nicht so weit denken konnten, okay, wie helfe ich denn jetzt anderen? Ich muss irgendwie erstmal selber klarkommen.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist dann auch geringstmögliche Bürokratie und bürokratische Hürden, also schnell zu sein und schnell zu helfen und dann im Idealfall die Mittel auch schnell dort einzusetzen, wo sie schnell auch was bringen. Also das haben jetzt nicht nur wir so gemacht, haben ja viele so gemacht, aber natürlich hatten wir da entsprechende Vorkenntnisse, wo man nicht irgendwelche großen, Stiftungen erstmal gründen musste, um dann etwas tun zu können, sondern uns ging es eben darum, schnell unbürokratisch zu helfen. Da gibt es eine gewisse Vorerfahrung, das stimmt, ja.
Schnelligkeit war aber natürlich auch gefragt in puncto externe Kommunikation und auch Marketingaktivitäten und Marketingkampagnen. Direkt als die Pandemie losging, da haben Sie mit Sicherheit auch wie ganz, ganz viele andere Unternehmen erstmal schnell den Stoppknopf gedrückt und überhaupt geguckt, okay, mit welchen Dingen, die wir geplant haben, können wir jetzt eigentlich weitermachen, ohne dass das irgendwie komisch aufstößt. Sind die Themen überhaupt der Zeit noch angemessen? Gibt es da auch Themen, wo Sie gesagt haben, Sie springen da in der externen Kommunikation relativ schnell mit auf? Also gesellschaftliches Engagement haben wir eben schon gehört, dazu haben Sie bestimmt auch kommuniziert. Es gibt dabei auch viele, gerade Biermarken, die in der externen Kommunikation sofort mit neuen Werbeplakaten rausgegangen sind und gesagt haben, stay at home, also klassisch auch, trink dein Bier bitte diesmal nicht in der Gastronomie, sondern trink es zu Hause. Wie haben Sie da agiert in der externen Kommunikation? Oder vielleicht können Sie auch ein bisschen in Richtung Marketing uns einen Einblick geben. Gibt es da Dinge, wo Sie sofort umgeswitcht haben und gesagt haben, wir machen weiter, aber mit einem angepassten Konzept?
Ja, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber an uns war es jetzt nicht, Plakate rauszuhängen und zu kommunizieren, sondern uns war es erstmal wichtig, etwas zu tun. Das haben wir auch gemacht. Wie Sie richtigerweise sagen, haben wir dazu natürlich auch kommuniziert. Aber jetzt so landesweite Kampagnen in Richtung verhaltet euch so oder so, haben wir nicht geschaltet. Wir haben Anfang letzten Jahres einen neuen Spot für Krombacher geschaltet und haben den quasi überarbeitet, unseren klassischen, den man ja sicher auch kennt mit der Insel, haben die Bildsprache ein bisschen angepasst, alles ein bisschen noch dynamisiert, wie das bei uns so schön heißt. Und in dem Spot gab es beispielsweise auch Szenen, wo Menschen zusammenkamen und gesellig gewesen sind. Also natürlich haben wir unter den gegebenen Umständen nochmal auf die Bilder geguckt, ob die so passen zu der Zeit, ne? Und dann gab es natürlich auch Werbeplakate oder Werbemotive, die man anpassen musste, weil die einfach nicht mehr in die Zeit gepasst haben. Bei Schweppes ähnlich. Also auch da gibt es ja in unserer Bildsprache, in unserer Markensprache eben auch häufig Szenen, wo es gesellig zugeht und wo Menschen aufeinandertreffen. Und das sind alles Bilder gewesen, die so überhaupt nicht in die Zeit gepasst haben. Und das musste natürlich alles angepasst werden. Und auch nach wie vor machen wir uns da sehr intensiv Gedanken, wie wir auch in diesem Jahr weiter kommunizieren können und ob das Themen sind, die man so in der, wie soll ich sagen, so in der Ausprägung auch in Zukunft nochmal spielen würde oder ob man generell da ein bisschen vorsichtiger bleibt. Aber das ist so ein bisschen Blick in die Glaskugel.
Haben Sie dabei auch andere Medienchannel im Blick? Mir ist zum Beispiel, oder ich verbinde Bier in diesem Bereich sehr stark mit dem Fußballumfeld und dem traditionellen TV-Bereich. Wie verhält sich das denn mit neuen Channels, zum Beispiel TikTok oder Social Media grundsätzlich? Ist das für Sie als sehr traditionelle Marke ein spannender Kanal, den Sie im Auge behalten? Oder wie verhält sich das für Sie?
Keine Sorge, egal auf welchem Kanal Sie unterwegs sind, Sie werden unser Haus und unsere Marken nicht los. Nein, ist natürlich ein spannendes Thema. Und natürlich ist unsere Dachmarke Krombacher nicht mehr nur klassisch im TV unterwegs. Wir sprechen beispielsweise auch, wenn wir solche Kampagnen launchen, gar nicht mehr von TV-Kampagne, sondern von Bewegtbild-Kampagnen, weil es natürlich Adaptionen für die anderen Kanäle auch gibt. YouTube, Facebook, Instagram, Video-on-Demand-Plattformen. Das sind überall Orte, an denen wir natürlich auch präsent sein wollen. TikTok ist ein wahnsinnig spannendes Thema, wo wir auch schon sehr präsent sind. Also da kann ich nur unsere Kanäle Krombachers Fassbrause, Orangina, Dr. Pepper empfehlen. Ist auch für mich unfassbar zu sehen, welche Reichweiten man da erzielen kann. Ist wirklich unglaublich und ich muss ganz ehrlich sagen, wir probieren uns da noch aus und erleben da schon wirklich ganz, ganz tolles Feedback. Auch vielleicht, wenn es ein Umfeld ist, ich muss mich auch erst reinfuchsen. Ehrlicherweise, ich halte mich jetzt schon für affin für solche Themen, aber auch das ist nochmal eine ganz neue Welt, wo auch der Content, den wir da spielen, sich mir nicht immer ganz erschließt. Aber der muss ja nicht mir gefallen, sondern den Usern auf der Plattform. Und da kommt unser Content wirklich ganz, ganz toll an. Und damit setzen wir uns natürlich auseinander, weil wenn man verschiedene Zielgruppen ansprechen will, ist das natürlich ein Thema. Ich muss aber natürlich dazu sagen, dass Werbung für alkoholproduzierende Produkte oder Marken da ein bisschen noch eine Herausforderung ist, ne? Da gibt es gewisse Restriktionen, die man beachten muss. Und deswegen sind wir auf den Plattformen vor allen Dingen mit unseren alkoholfreien Marken dann stärker unterwegs.
Ich würde gerne nochmal einen Schwenk zur internen Kommunikation machen. Bei Ihnen im Unternehmen, Sie haben ja auch bei den internen Zielgruppen eine sehr bunte Mischung, insofern, weil Sie einfach viele Mitarbeiter in der Produktion haben, extrem viele auch im Außendienst und dann verhältnismäßig wahrscheinlich wenig, die in der Zentrale arbeiten oder beziehungsweise in eher so Verwaltungsstationen, wo man auch klassisch am Computer arbeitet. Trotzdem mussten Sie auch mit diesem Thema Corona umgehen, intern kommunizieren, gucken, wie Sie Hygienemaßnahmen an alle verbreiten, wie Sie vielleicht einen Teil ins Homeoffice schicken konnten. Wie sind Sie mit diesem Thema vor so ziemlich genau einem Jahr umgegangen, um diesen sehr unterschiedlichen Mitarbeiterkategorien auch gerecht zu werden?
Ja, also man muss ein bisschen unterscheiden. Also wir sind natürlich ein lebensmittelproduzierendes Unternehmen, arbeiten in der Lebensmittelindustrie und den Kollegen in der Produktion, dem kann ich nicht das Sudhaus nach Hause stellen, dem Kollegen auf dem Gabelstapler. Es bringt nichts, wenn er den Gabelstapler mit nach Hause nimmt. Also das heißt, wir haben natürlich sehr, sehr viele Bereiche, die einfach Präsenzpflicht bedingen. Also da war natürlich das Wichtigste erstmal auch entsprechend hygienisch und gesundheitsvorsorglich zu agieren und das entsprechend zu justieren. Nichtsdestotrotz haben wir alle Kollegen, die für die mobiles Arbeiten möglich war, entsprechend dann auch, wenn sie nicht sowieso schon ausgestattet waren, mit entsprechenden Materialien ausgestattet, statt Desktop eben Laptop, Handy, wenn nicht sowieso schon verfügbar, und dann auch so viele Kolleginnen und Kollegen wie möglich dann auch tatsächlich ins Homeoffice geschickt. Und wenn wir dann in die Kommunikation schauen, hat uns auch eine glückliche Fügung weitergeholfen. Wir hatten sowieso ein Projekt in der Pipeline Ende 2019, wo wir uns überlegt haben, wie wir die verschiedenen Bereiche aus unserem Haus, haben wir noch weitere Standorte beispielsweise, wie wir alle Menschen mal gleichzeitig in einen Kanal kriegen, um sie informiert halten zu können, und kamen dann auf die Idee, eine Mitarbeiter-App zu launchen oder zu entwickeln erstmal oder einzusetzen. Und das wurde natürlich durch die Pandemie wahnsinnig dann nochmal beschleunigt und hat sich als absoluter Glücksgriff erwiesen, das zu tun. Wir haben da ein interdisziplinäres Team gehabt aus Personalabteilung, IT und uns in der Unternehmenskommunikation und haben gefühlt in Rekordzeit, also ich habe noch nie ein Projekt gesehen, wo so viele Abteilungen beteiligt waren, das so schnell und so effektiv umgesetzt wurde. Wirklich eine ganz tolle App aufgesetzt, die mittlerweile mehr ist als nur ein News-Channel, sondern auch alle Intranet-Funktionen beispielsweise inkludiert, Urlaubsplanung ist darüber möglich etc. Aber eben auch ein wichtiger News-Kanal ist, wo wir alle Kolleginnen und Kollegen erreichen. Egal, ob sie im Homeoffice sind, egal, ob sie nach der Schicht aufs Handy gucken und wo wir quasi wirklich alle Menschen gleichzeitig informiert halten können.
Ist das jetzt Ihr Hauptkommunikationschannel mit den Mitarbeitern geworden, diese App?
Ja, also muss man ganz ehrlich sagen, haben wir auch entsprechend natürlich ein bisschen forciert. Aber wenn Sie sich vorher unseren, ich nenne es jetzt mal Kommunikationsmix nach innen angeschaut haben, war der klassisch Mailverkehr. Natürlich haben wir ein Intranet gehabt. Für die Kollegen in der Logistik und in der Abfüllung und der Produktion gab es ganz klassisch Aushänge noch vor Ort, ohne wirklich zu wissen, wer da wirklich draufschaut und das liest. Und jetzt können wir das alles an einem Kanal bündeln. Wir können alle zur gleichen Zeit informieren. Keiner fühlt sich uninformiert. Jeder kennt den einen Ort, an dem er alle Informationen bekommt. Also das ist für uns wirklich ein absoluter Segen gewesen und wird entsprechend auch von den Kolleginnen und Kollegen bei uns aus dem Haus honoriert, weil wir da wahnsinnig tolle Zugriffsraten drauf haben. Und natürlich war der Kommunikationsbedarf, der Informationsbedarf auch aus dem Unternehmen extrem hoch, sodass das sich ganz gut eingespielt hat, ja.
Mittlerweile nach so vielen Monaten Pandemie geht es aber in der internen Kommunikation ja gar nicht mehr nur darum, Dinge zu kommunizieren, die auch wirklich kommuniziert werden müssen, weil alle Leute gewisse Informationen bekommen sollten, sondern zum Teil muss man ja auch schon gucken, dass man die Leute irgendwie bei Laune hält, auch mal mit Themen, die vielleicht ein bisschen unterhaltsamer sind, die vielleicht auch nicht unbedingt jedem was angehen, sei es irgendwie Achtsamkeitsthemen. Es gibt Unternehmen, die bieten Meditation und Yoga an, auch wenn das nicht für alle irgendwie relevant ist, aber um überhaupt zu zeigen, okay, wir kümmern uns, wir denken auch zwei Schritte weiter, wir möchten euch da einfach ein Angebot unterbreiten, um euch bestmöglich in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Machen Sie sowas auch? Bieten Sie auch aktuell so ein paar extravagantere Dinge an, wo man gesagt hat, naja gut, vor 2 Jahren hätte das überhaupt nicht Not getan in der internen Kommunikation, wo Sie jetzt aber auch merken, okay, wir wollen einfach noch eine Schippe drauflegen, um den Leuten auch was Gutes zu tun.
Ja, absolut. Also wir haben ein Format, haben die Kollegen aus der Personalabteilung gemacht, muss ich dazu sagen. Das nennt sich Moving at Home, wo wir in regelmäßigen Abständen Videos aufzeichnen, die wir dann über auch diese Plattform, die genannte vorhin, den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen. Entweder kann man live mitmachen oder es sich im Nachgang nochmal angucken, um so ein bisschen Übungen für zu Hause haben zu können, um sich fit zu halten. Wir haben erst vor ein paar Tagen allen Familien mit Kindern bis 6 Jahren ein Wimmelbuch kostenlos zur Verfügung gestellt, um die Kids so ein bisschen informiert zu halten über unsere Heimatregion. Also da gibt es schon verschiedene Formate. Wir haben jährlich eine große Vertriebstagung, die wir eigentlich entweder bei uns in der Brauerei abhalten oder an anderen Orten, wo wir bis zu 300, 350 Menschen zusammenbringen, um denen so ein bisschen den Plan für das Jahr vorzustellen. Das ging in diesem Jahr nicht, das haben wir komplett virtuell gemacht und das dann auch wirklich live übertragen an die Kolleginnen und Kollegen, aber auch nochmal ein Best-of zusammengeschnitten und für alle Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Auch in dem Rahmen, weil das über 5-6 Stunden ging, haben wir Team aus einem Fitnessclub gebeten, zu uns zu kommen und in den jeweiligen Pausen Fitnessübungen vorzustellen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Fitnessbänder und alkoholfreie Getränke und eine sogenannte Kettlebell, also so ein Übungsgewicht, nach Hause geschickt bekommen, um mitmachen zu können. Also ja, auch wir sind kreativ geworden und schauen regelmäßig auch, dass wir den Kolleginnen und Kollegen was Gutes tun. Sie haben vorhin gesagt, bei Laune halten. Ich finde, es ist mehr als nur bei Laune halten. Es ist einfach das Gefühl geben, dass man sich kümmert und dass man eben auch für die Kolleginnen und Kollegen da ist, unabhängig davon, ob die Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Brauerei sind, im Unternehmen sind oder nicht.
Wir blicken zum Abschluss unseres Podcasts immer ganz gerne so ein bisschen in die Zukunft. Ich würde das einmal gerne splitten. Und einmal auch vorher in die Vergangenheit blicken. Gibt es Learnings oder Fehlgriffe oder etwas, wo Sie sagen, hätten wir das mal früher gemacht, jetzt rückblickend nach einem Jahr Kommunikation mit und durch Corona? Das ist der Blick quasi zurück. Und der Blick in die Zukunft, was würden Sie sagen, wird von dem bleiben, was sich jetzt ergeben hat? Zum Beispiel im Bereich New Work, im Bereich Homeoffice, ja, in diesem neuen Bereich der neuen Arbeit sozusagen.
Also ich habe ja vorhin beschrieben, wir hatten, das mag vielleicht ein glücklicher Zufall gewesen sein, eigentlich die wichtigsten Projekte vorher schon in der Pipeline, noch nicht so, dass wir gesagt haben, das ist jetzt ready to go, wir müssen nur auf den Knopf drücken und schon geht's los. Aber das war schon so ein bisschen, ja, vom Timing her schon eine glückliche Fügung, dass wir das Thema Kommunikation nach innen angegangen sind, was sich dann als sehr wirkungsvoll erwiesen hat. Man muss auch sagen, dass wir als Unternehmen sehr, sehr früh schon agiert haben, reagiert haben auf das, was pandemisch da auf uns zugekommen ist und sehr früh die Kolleginnen und Kollegen entgegen unserer Gepflogenheiten, da muss man auch ganz ehrlich sagen, ist auch unsere Geschäftsführung über ihren Schatten gesprungen und ist sehr flexibel gewesen, auch die Kolleginnen und Kollegen sehr früh schon auszustatten und auch für mobiles Arbeiten, wenn sie es nicht eh schon waren, auszustatten, dann auch das zu ermöglichen, ohne auch groß diskutieren zu müssen oder jetzt über Budgets zu sprechen, sondern das war selbstverständlich, das zu tun. Also da hat sich, wie soll ich sagen, haben wir aus der Retrospektive, muss man eigentlich sagen, schon sehr früh richtig agiert. Sicher gab es im Kleinen Dinge, die man hätte anders machen können, aber das war, glaube ich, alles wahnsinnig schwer zu antizipieren, weil was ist in der Pandemie schon irgendwie vorhersehbar gewesen. Und wenn Sie jetzt fragen, was die Zukunft anbelangt, natürlich werden wir nicht mehr 1:1 zu dem zurückgehen, wie es vor der Pandemie gewesen ist. Also das Thema, wir haben bei uns die Diskussion im Haus gerade, ob wir es denn New Work oder Modern Work nennen wollen. Wir sprechen eher vom Modern Work. Natürlich ist das ein Thema, was auch so weiter bleiben wird. Also wir haben da eine eigene Arbeitsgruppe auch, wo sich auch unser Gesellschafter, muss man ehrlicherweise sagen, sehr stark engagiert, nochmal jetzt gegründet, die sich eben genau mit der Frage auseinandersetzt, wie wollen wir und wie werden wir eigentlich in Zukunft arbeiten? Was ist denn der richtige Mix für uns? Weil es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Mensch, Homeoffice ist genau das, was ich machen will. Und es gibt viele Kollegen, die sich freuen, auch wieder regelmäßiger ins Büro kommen zu können, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, die persönlich zu treffen und da den richtigen Mittelweg zu finden und quasi alle Kolleginnen und Kollegen bestmöglich motiviert zu halten und ihnen das bestmögliche Arbeitsumfeld zu bieten. Das sind für uns gerade die entscheidenden Fragen, auf die wir noch keine finale Antwort haben, aber wo wir jetzt intensiv daran arbeiten, das aufzusetzen, damit wir dann alle in eine Zukunft gehen können, wo die Kolleginnen und Kollegen sich wirklich bestmöglich motiviert fühlen und auch bestmöglich arbeiten können. Und da sind viele Learnings aus der Pandemie einfach dabei, die wir vorher vielleicht in dem Umfang nicht so schnell hätten umsetzen wollen. Und da hat die Pandemie natürlich auch bei uns als Beschleuniger wahnsinnig gewirkt.
Klasse, Herr Lemm. Vielen Dank für die doch sehr ausführlichen Einblicke. Das war ein ziemlicher Ritt durch die unterschiedlichsten Themen von Corona über externe, interne Nachhaltigkeit. Aber das zeigt ja auch immer ganz schön, wie spannend und wie umfangreich unser Job am Ende des Tages ist und mit wie vielen Themen wir uns beschäftigen müssen und wie schnell so den Plan, den man hatte, ja eigentlich auch mal über Bord geworfen wird, wie zum Beispiel durch eine Pandemie. Also ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke, für Ihre Zeit und wir drücken Ihnen für die kommenden Monate alle Daumen, aber ich glaube, es klingt so, als wären sie ganz gut gerüstet und was die Zukunft bringt, können wir leider alle nicht sagen. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank.
Danke auch Ihnen, hat Spaß gemacht. Danke.